ist das noch ganz weit für euch weg. Sind eure Wohnungen schon dekoriert oder nehmt ihr euch das für später vor? Ich schaue mich um und merke, ja, es wird weihnachtlich. Adventszeit ist eine schöne Zeit, auch im Gemeinde- oder im Kirchenkalender. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt. Mit der Adventszeit beginnt das Kirchenjahr neu. Und in der Adventszeit läuft ja so ein Countdown auf Jesus, der kommt. Erster Advent, zweiter Advent. Und viele von euch wissen, dass Adventszeit Ankunft bedeutet. Und ich habe mir einen Predigttext und ein Thema rausgesucht, das auch zur Adventszeit passt. Ein Text, der so eine Erwartung auf das Kommen Jesu ausdrückt. Das Thema heute heißt auch ein Traum von Jesus und dem Reich Gottes. Und es ist ein Text aus dem Alten Testament, dem Buch Daniel. Und er passt deswegen zur Adventszeit, weil dieser Predigttext enthält eine prophetische Voraussage, die sich in Jesus erfüllt hat, aber deren Erfüllung auch heute immer noch läuft. Und das finde ich spannend, wenn Dinge nicht abgeschlossen sind, sondern wenn wir in der Bibel entdecken, wir leben in einer Zeit, wo sich etwas noch weiter erfüllt. Und das kann uns Hoffnung geben für die Zukunft oder einfach auch Klarheit. Das Schöne an diesem Bibeltext ist, wir erfahren, worum es beim Kommen Jesu geht. Und wenn wir das verstehen, dann ist das eine Botschaft der Hoffnung für uns. Weil wir erfahren Gottes Ziele. Aber wenn wir Gottes Ziele erfahren, vielleicht hast du das schon mitbekommen beim Bibellesen, dann ist Gott immer so, dass er nicht alles alleine macht, sondern der guckt immer, wo sind Menschen, mit denen ich das machen kann, was mir auf dem Herzen ist und was ich in dieser Welt tun möchte. Insofern ist das, was wir hören, auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde, weil wir sind als Gemeinde Gottes seine Mitarbeiter, damit seine Ziele in dieser Welt auch erreicht werden. Die Geschichte von Daniel oder dem Danielbuch kennen ja viele, aber ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen bis zu dem Punkt, wo der Predigttext losgeht. Es beginnt damit, dass Israel von den Babyloniern erobert wurde und die haben das damals so gemacht, dass die fähigsten Köpfe aus dem besiegten Volk, dass sie die sozusagen zu sich nach Hause geholt haben, also nach Babylon verschleppt haben. So auch Daniel und seine Freunde, die haben dort am Königshof von Nebukadnezar, dem König dort, eine Top-Ausbildung bekommen. Die wurden in Sprache, in Kultur, in Politik und in allem, was man so lernen konnte, gelehrt. Wurden super versorgt und konnten dann im Beamtenapparat des Königs als Ratgeber Karriere machen. Und dann sind sie da so und die Geschichte geht weiter und irgendwann in dieser Geschichte kriegt der König Nebukadnezar einen Traum. Und er möchte, oder das ist so eine Art Traum, wo er den Eindruck hat, dieser Traum ist bedeutsam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch von euren Träumen kennt. Es gibt so Träume, die träumt man und denkt, boah, was für ein Mist war das? Oder ihr wisst, woher diese Art Träume kam. Aber es gibt auch Träume, wo man sich fragt, hat es eine Bedeutung? Spricht hier jemand zu mir? Oder ist es Gottes Reden? Oder was ist das? Und die Menschen damals, in der damaligen Kultur, waren sensibel dafür, dass es Träume gibt, die etwas offenbaren wollen. Und so ein Gefühl hatte dieser König. Und er wollte unbedingt wissen, was bedeutet dieser Traum und seine Weisen sollten diesen Traum deuten. Aber er kannte seine Ratgeber. Er wusste, wenn er ihnen irgendwie erzählt, was er geträumt hat und sie wissen nicht, was es bedeutet, werden sie ihm nicht sagen, wir haben keine Ahnung, sondern sie werden ihm irgendwas erzählen. Aber der König wollte gerne die echte Bedeutung haben. Und deswegen hat er eine Schwierigkeitsstufe eingebaut. Er hat gesagt, ich erzähle euch meinen Traum nicht. Und ihr kriegt eine doppelte Aufgabe. Was habe ich geträumt und was bedeutet dieser Traum? Und die Weisen haben ihm gesagt, du verlangst zu viel. Das kann niemand, das können wir auch nicht. Also König, erzähl uns den Traum und dann sagen wir dir, was er bedeutet. Aber der König Nebukadnezar blieb hart. Er hat gesagt, wenn ihr mir den Traum nicht nennen könnt, und dann seine Bedeutung, brauche ich euch nicht. Dann brauche ich die ganzen Ratgeber in meinem Reich, brauche ich nicht. Und dann bringe ich euch um. Und dann gab er auch den Befehl, alle Berater und Weisen in Babylon sollen umgebracht werden. Und dann kam der Beamte, der das dann von der königlichen Wache ausführen sollte, auch zu diesen Männern aus Juda und sagt, ihr werdet umgebracht auf Befehl des Königs. Und sie fragen, warum? Und dann erzählt er ihnen das und Daniel, der sozusagen diese kleine Gruppe von jüdischen Männern geleitet hat, der hat gesagt, okay, ich gehe zum König, red mit ihm, damit ich ein bisschen Zeit bekomme. Und dann geht er zum König und kriegt auch Zeit, sozusagen eine Nacht, und dann geht er zu seinen Freunden und sagt, lasst uns beten, dass Gott uns diesen Traum zeigt, oder mir diesen Traum zeigt, der Daniel, dass Gott ihm, dem Daniel diesen Traum zeigt und auch was er bedeutet. Und der König sagt ja, und sie beten, und dann Daniel schläft die Nacht, träumt gut, nämlich genau diesen Traum des Königs, und bekommt die Bedeutung. Und dann gibt es einen schönen Lobpreis, ja, also stellt euch vor, ihr seid kurz vorm Tod, ja, so Schonfrist, und dann gibt Gott dieses Wunder, diesen Traum und seine Bedeutung, und dann jubeln sie erstmal. Und jetzt setzt der Predigttext ein, wo nämlich der Daniel dem Beamten oder dem Heerführer sagt, geh zum König oder bring mich vor den König, ich sag ihm, was er geträumt hat und was es bedeutet. Der Bibeltext ist Daniel 2. Kapitel, die Verse 24 bis 45, und ich lese uns diesen Text nach der Neues Leben Übersetzung. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt worden war, alle Weisen Babels hinzurichten. Er trat ein und bat ihn: Töte die königlichen Berater nicht. Führ mich zum König. Ich kann ihm sagen, was sein Traum bedeutet. Da führte Ajoch Daniel sofort vor den König und sagte: Ich habe unter den Weggeführten von Judäa einen Mann gefunden, der dem König sagen kann, was sein Traum bedeutet. Da wandte sich der König an Daniel, der auch Belshazzar genannt wurde, und fragte: Stimmt das? Kannst du mir tatsächlich sagen, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet? Daniel erwiderte dem König: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, kann von keinem einzigen Weisen, Zauberer, Zeichendeuter oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und er hat dir, König Nebukadnezar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du auf deinem Bett lagst, waren folgende. Du, König, lagst auf deinem Bett und hast dir Gedanken darüber gemacht, was wohl nach dieser Zeit geschehen würde. Da zeigte dir derjenige, der Geheimnisse offenlegt, was die Zukunft bringen wird. Dass ich das Geheimnis deines Traums kenne, liegt nicht daran, dass ich klüger wäre als alle anderen lebenden Menschen. Aber es sollte dir die Deutung deines Traumes mitgeteilt werden, damit du die Gedanken deines Herzens verstehst. Du, König, hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz, und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zum einen Teil aus Eisen, zum anderen aus Ton. Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Jetzt werden wir dem König sagen, was er bedeutet. Dir, König der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel gegeben, überall dort, wo Menschen wohnen. Du bist der goldene Kopf. Doch nach dir wird ein anderes Reich kommen, und es wird geringer sein als deines. Diesem wird ein drittes Königreich folgen aus Bronze, und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genauso wie Eisen alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermalmen. Die Füße und Zehen, die du gesehen hast, die teils aus Eisen und teils aus Ton waren, bedeuten, dass dieses Reich geteilt sein wird. Zum einen wird es etwas von der Härte des Eisens haben, deshalb auch die Mischung von Eisen und Ton. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton deutet aber darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein. Sie werden nicht zueinander halten, genauso wie sich auch Eisen und Ton nicht richtig mischen lassen. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Ich stelle mir das immer so vor, ja. Dann geht der Daniel zum König, erzählt ihm das in dieser Ausführlichkeit und wir können sozusagen Zeuge davon sein. Habt ihr mitbekommen, wie der König von Babylon von Jesus geträumt hat? Und das will ich mit euch entdecken in diesem Text. Das Schöne ist, wir haben hier eine, ich nenne das mal, doppelt abgesicherte Prophetie, bei der wir uns wirklich darauf verlassen können, dass sie Gottes Absicht und seine Wahrheit offenbart. Das ist auch der letzte Satz im Predigttext. Habt ihr das noch im Ohr? Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Und hier wird es spannend. Die erste Absicherung, die war für den König wichtig. Der wusste, der kannte seine Leute, wenn ich ihnen meinen Traum erzähle, erzählen sie mir irgendwas. Und ich weiß nicht, ob sie mich anlügen oder die Wahrheit sagen. Und dann baut er diese Sicherheit ein. Und er wusste, wenn ich meinem Traum niemandem erzähle und mir einer meiner Berater diesen Traum erzählen kann, dann ist es kein Zufall, der muss eine Offenbarungsquelle haben. Und dann kommt dieser Daniel und er bekommt diesen Traum gezeigt. Und wäre das nicht passiert, dann wären alle Berater inklusive Daniel umgebracht worden. Dass sie leben, ist ein Zeugnis davon. Es hat den König überzeugt und Daniel hat wirklich diesen Traum geträumt, den der König hatte. Und das kann nicht zufällig sein, sondern es gibt nur eine Erklärung, nämlich, dass dieser Traum den gleichen Absender hat, nämlich Gott. Und dann gibt es die zweite Absicherung. Die war für den König nicht möglich, aber für uns so im historischen Rückblick. Der Traum enthält ja Vorhersagen über sich ablösende Weltreiche, von denen wir rückblickend wissen, dass es so gekommen ist. Und wir können zählen. Das erste Weltreich, ja, Babylon mit dem König Nebukadnezar, da beginnt die Zählung. Das zweite Weltreich war das persische Weltreich. Das dritte, das griechisch-mazedonische Weltreich unter Alexander dem Großen. Und dann kam das römische Weltreich. Und danach Mischreiche, Nachfolgereiche. Alle Reiche werden von Königen oder wurden von Königen oder Kaisern regiert. Und dann lesen wir in diesem Traum von einem Stein, der sich löste, und dieser Stein hatte drei Eigenschaften. Der Stein kam von Gott, nicht von Menschenhand. Kein Mensch hatte damit irgendetwas zu tun, sondern es war eine Initiative Gottes. Und dieser Stein löste alle drei Weltreiche ab. Von ihm blieb nichts mehr übrig. Und es war der Beginn eines neuen Reiches, das sich auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Kleiner Stein wird zu einem Berg und erfüllt die ganze Erde. Und dieser Stein steht für das Reich Gottes, für die Königsherrschaft von Jesus Christus. Und sie beginnt mit der Geburt eines Babys. Jesus wird zur Zeit des Römischen Reiches geboren. Er predigt das Reich Gottes, das nicht von Menschen ist, sondern von Gott. Und seitdem, seit 2000 Jahren, ist Jesus damit beschäftigt, sein Reich auf der ganzen Welt auszubreiten. Und diese Prophetie von Daniel sagt uns, dieses Reich wird auf dieser Erde gebaut werden und es wird ewig sein und nicht mehr besiegt werden. Und wenn wir diesen Text so haben und uns vorstellen, dass die Juden zur Zeit Jesu, die kannten sich im Neuen Testament aus und die konnten auch zählen, ja? Die hatten diese Erwartung. Wann kommt endlich dieser Messias, der sein Reich bauen wird, das alle anderen Reiche in der Welt ablöst? Also auch das römische Reich, ja, unter dem sie gerade gelitten hatten, das war ihre Vorstellung. Und dann kommt Jesus genau in dieses gesellschaftliche Klima und er hat auch diese Botschaft, das Reich Gottes, das sich dann ausbreitet. Und ab ihm geht es los. Gut, es kam anders, nicht als eine politische Umwälzung, aber doch etwas, und das finde ich spannend mit uns heute Morgen zu entdecken, als etwas, was wirklich bis heute läuft. Jesus baut sein Reich und er baut es immer noch, bis es die ganze Erde erfüllt. Das ging vielleicht jetzt etwas schnell. Lasst uns noch einmal die entscheidenden Bibelverse lesen. Und hört das mal mit dieser Deutung, dass hier von Jesus und dem Beginn des Reiches Gottes die Rede ist. Vers 34, folgende. Während du noch in Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die er aus Eisen und Ton bestand, und zerschmetterte sie. Da wurde auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert und die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Und dann erfahren wir die Deutung von diesen Versen, was dieser Stein getan hat und wie er sich entwickelte. Und das lesen wir ab Vers 44. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Und wie wir wissen, das hat Gott nicht getan, indem da ein neues Reich eine Armee aufgestellt hat. Ne? Erinnert ihr euch noch an diese Diskussion zwischen Jesus und Pilatus, wo es darum ging, ob er wirklich ein König ist? Und Jesus sagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Leute ja für mich gekämpft. Aber das mit dem Reich Gottes läuft anders und es ist trotzdem real. Wir erfahren hier von einem Gott, der sich nicht aus der Welt zurückzieht. Und das möchte ich, dass wir das ergreifen im Glauben. Ja, im Gegenteil, wir hören von einem Gott, der auf diesem Planeten Erde sein Reich nicht nur ausbreiten möchte, sondern es ausbreitet. Und eines Tages wird die ganze Welt unter seiner Königsherrschaft sein. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Hört ihr das? Es ist das Gegenteil davon, dass Satan seine Herrschaft in dieser Welt aufrichtet und irgendwann alles beherrschen wird. Es ist auch das Gegenteil davon, dass alles immer nur schlechter wird oder schlechter werden muss. Und hier möchte ich auf eine Endführung in der christlichen Endzeitlehre hinweisen. Eine christliche Endzeitlehre, die nur alles, sagt dem Motto, es muss alles schlechter werden. Sie deuten dieses Bild zwar richtig, dass hier von der Wiederkunft Jesu die Rede ist, aber sie denken damit immer gleich an das Ende der Welt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Welt zu Ende. Aber hier ist die Rede vom ersten Kommen Jesu, von dem, wo er in die Welt kam, zur Zeit dieser Könige, und ab dem baut Gott sein Reich. Mit Jesus kommt Gott oder kam Gott als Mitspieler in das Gefüge unserer Welt hinein, um sie für sich zurückzugewinnen. Und wenn wir Advent feiern, dann feiern wir die Erwartung auf dieses erste Kommen Jesu, sozusagen rückblickend, wo diese Geschichte gestartet hat. Und wir feiern auch die Erwartung, dass wenn Jesus wiederkommt, dieses vollendet wird. Und dann ist es komplett. Die ganze Welt kommt unter die Königsherrschaft von Jesus. Letzter Punkt. Das Reich Gottes ist nichts Theoretisches oder Fernes. Es ist sehr nah, sehr konkret und sehr relevant. Die Basis für das Reich Gottes, das habe ich schon gesagt, das sind nicht große Armeen, die irgendwie in der Gewalt eine Herrschaft aufrichten wollen. Nein, sondern das Reich Gottes, das sind die Menschen, die sich in ihrem Herzen und mit ihrem ganzen Leben Gott hingegeben haben. Das habe ich persönlich gemacht. Es hat gestartet mit einem Gebet. Gott, du sollst mein Herr und mein Gott sein, mein König, dir will ich folgen. Öffentlich habe ich das ausgedrückt in einem Bekenntnis. In der Taufe hat Gott dann wirklich gemacht, dass ich zu ihm und seinem Reich gehöre. Und seitdem merke ich Gottes Führung in meinem Leben. Ich erlebe Gott als einen guten und väterlichen König und Herrn, vor dem ich gerne meine Knie beuge. Und das ist nicht nur mein Weg, sondern viele von euch haben diesen Weg auch oder sind diesen Weg auch gegangen. Es ist eure Entscheidung, dass ihr in eurem Herzen, dass ihr mit eurem ganzen Leben zu diesem Königreich gehören wollt. Menschen unter dem König Jesus, haben dann die Vollmacht und das Mandat im Sinne Jesu ihr Leben und die Gesellschaft zu gestalten. Und auf diesem Wege breitet sich das Reich Gottes über die ganze Welt aus. Nicht, dass alle Christen sein müssen, dass das dann komplett ist, aber ihr habt dieses Bild vom Salz und Licht. Es braucht die, die Kraft haben, die den Geschmack in das Ganze geben. Und du kannst es gedanklich durchexerzieren, ja? Wenn du an deiner Arbeit dich vom Geist Gottes leiten lässt und unter der Königsherrschaft Jesu deine Arbeit machst, wie wird das sein? Es wird etwas von der Gottesherrschaft in dem Bereich geben, wo du dich einbringst. Wie wird das in unseren Familien sein, wenn wir, wie wir Eheleben oder Kindererziehung leben oder Single-Dasein leben, das unter der Königsherrschaft Jesu tun? Es wird Reich Gottes sichtbar machen. Und du kannst jeden Bereich nehmen, den du willst. Wenn ein Mensch sich Gott hingegeben hat und seiner Leitung folgt, wird Reich Gottes sichtbar. Und es breitet sich aus, überall da, wo Christen sind. Und schauen wir in die Welt, dann merken wir, dass bis heute, und zwar sehr stark, das Christentum bzw. der Glaube an den König Jesus und die Einladung, Teil seiner Bürgerschaft zu werden, zum Reich Gottes zu gehören. Es breitet sich aus auf der ganzen Welt. Wir sind Zeuge davon. Sage ich Amen zur Predigt zu dem und mache eine kleine Buchempfehlung. Das, was ich euch gesagt habe heute in der Predigt und noch vieles mehr, auch wie das umgesetzt wurde in der Kirchengeschichte, ist nichts Neues, könnt ihr in diesem Buch lesen. Das erste Teil ist Theologie, der zweite Teil ist Praxis. Super gut, empfehle ich euch. Ich glaube, findet ihr am Büchertisch. Nun singen wir ein Lied zusammen und nach dem Lied feiern wir zusammen das Abendmahl.